Das Ganze fußt auf einer relativ lange zurückliegenden EU-Verordnung, die in nationales Recht umgesetzt wurde. Hier sehen Sie die EU-Verordnung, die wurde am 25. Oktober 2011 installiert. Und es gab aber eine Freiheit, jedes Land durfte seine eigenen Prioritäten setzen und Österreich hat sich besonders gesorgt um das Thema der freien, also nicht verpackten Lebensmittel, zum Beispiel im Schokoladen- oder Zuckergeschäft oder am Würstelstand und hat diese Verordnung dann umgesetzt. Das ist mein Conflict of Interest, für diesen Vortrag nicht sehr relevant. Vorher eine kurze Definition, weil wir ja über Nahrungsmittelallergene reden. Wir sollten über Nahrungsmittelallergene nur reden, wenn es eine immunologische Reaktion ist, die durch IgE-Antikörper verursacht wird. Hier ein kleiner sozusagen Seitenhieb: IgG-Antikörper sind ungeeignet, um irgendwelche Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeitsreaktionen zu diagnostizieren. Diese Tests sollten einfach unterlassen werden. Sie haben keinerlei medizinische Funktion, aber das ist ein anderes Thema. Wenn IgE involviert ist, dann reden wir von einer IgE-verursachten Nahrungsmittelallergie und für alles andere sind nicht allergische Nahrungsmittel, Hypersensitivitäten oder Intoleranzen der richtige Begriff. Auch das sind bitte klare Krankheitsbilder, das sind nicht irgendwelche diffusen Intoleranzen, die haben alle einen eigenen ICD-Code. Es wird ja ein bisschen im Moment den Eindruck, dass jeder versucht, irgendwie in eine Kategorie einer Intoleranz hineinzufallen. Das ist aber, wie gesagt, auch wenn es Intoleranz heißt oder Hypersensitivität, ein klar definiertes Krankheitsbild. Von einer Lebensmittelallergie kann man auf zwei Arten betroffen sein. Auf der einen Seite die primäre Lebensmittelallergie, das ist die echte Lebensmittelallergie, das ist die, die vor allem kleine Kinder betrifft, die auf Milch, Ei, Weizen, Fisch allergisch sind oder auch auf Nüsse und Meeresfrüchte. Das ist auch etwas, was Erwachsene betrifft, Nuss, Fisch, Meeresfrüchte im Schnitt. Sekundäre Nahrungsmittelallergie sind bei Erwachsenen sehr häufig. Das sind die Patienten, die in Wahrheit eine Pollenallergie haben. Hier gibt es vor allem zwei Pollen, die das verursachen können, die Birkenpollen und das andere sind die Beifußpollen. Meistens sind das eher milde Symptome, vor allem bei den Birkenpollen, das ist sogar recht typisch und hat meistens keinerlei große klinische Konsequenz. Beim Beifuß gibt es schwere Formen, aber das ist viel seltener. Hier habe ich Ihnen herauskopiert aus der europäischen Leitlinie, die 2014 publiziert wurde, die Zahlen für Europa, weil bisher gab es keine Zahlen für Europa und die sind doch recht interessant, wenn Sie fragen, wie viele Patienten ist, wenn Sie sie fragen, glauben, eine Nahrungsmittelallergie zu haben, dann sind sowohl bei Kindern wie bei Erwachsenen kommen Sie auf 17%. Wenn Sie das dann nach dem IgE beurteilen, sind es 12% bei den Kindern und bei den Erwachsenen 4%. Also hier sieht man, dass es bereits weit auseinandergelaufen ist. Also viel mehr Kinder haben eine echte Nahrungsmittelallergie als Erwachsene, was wir ohnehin wissen. Aber hier sind erstmals für Europa auch Zahlen. Und wenn man dann das herunterbricht und fragt, wie viele von den Patienten, wenn ich sie einem Provokationstest unterziehe, also sagen dem goldenen Standard, dem höchsten, und die Frage stelle, wie viele haben dann wirklich eine klinisch relevante Allergie, bleiben, und das ist interessant, sowohl bei den Kindern wie bei den Erwachsenen 1% übrig. Also offensichtlich, wenn ich es hart auf hart nehme und frage, wie viele reagieren im Provokationstest, ist auch bei den Kindern die Prävalenz offensichtlich nur bei 1%. Also generell muss man sagen, die Lebensmittelallergie ist eine seltene Diagnose. Sie ist bei Kindern primär häufiger, Milch, Ei, Nüsse, Weizen. Bei den Erwachsenen ist die primäre Nahrungsmittelallergie selten, die sekundäre Nahrungsmittelallergie häufig. Klar nicht, 20% der Mitteleuropäer haben eine Birkenpollenallergie und 60-80% der Birkenpollenallergiker haben das milde orale Allergiesyndrom auf Äpfel, Nüsse und Birnen. Da können Sie sich leicht ausrechnen, dass also ungefähr 10-15% der Mitteleuropäer auf Äpfel ein mildes orales Allergiesyndrom haben werden. Wie behandle ich das? Durch Vermeidung. Und hier kommen wir jetzt zum ersten Mal zur Allergenverordnung. Die Lebensmittelallergieverordnung wurde in Deutschland etwas anders umgesetzt als in Österreich. Aber was gleich ist, dass die Lebensmittelallergenverordnung bewusst eingebrachte Inhalte beinhaltet und deklariert, aber nicht die unbewussten. Das heißt, wenn Sie Erdnussflocken herstellen, müssen Sie Erdnuss draufschreiben. Wenn Sie aber auf einer Produktionsstraße, wo vorher Erdnüsse, Haselnüsse, Cashewnüsse produziert worden sind und Ihre Schokolade, die Sie jetzt produzieren, enthält nur Haselnüsse, dann muss von den Erdnüssen nichts drinnen stehen. Das ist einmal wichtig zu wissen. Das heißt, die Unsicherheit für die Patienten, die jetzt eine Erdnussallergie haben, und das ist eine schwere Allergie, besteht nach wie vor, weil sie das Problem der Formulierung kann Spuren von enthalten, was sie alles kennen, nicht löst. Man muss gleichzeitig sagen, ein hundertprozentiger Schutz für Allergiker wird auch durch die beste gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich sein und ist ein unrealistisches Ziel. Unsere amerikanischen Freunde lieben es ja manchmal zu übertreiben. Und hier muss man sagen, was in Europa Gott sei Dank nicht der Fall ist, das Offensichtliche darf gar nicht deklariert werden. Also Sie dürfen auf einem Fisch nicht draufschreiben, glutenfrei, oder auf ein Mineralwasser glutenfrei, weil das ist offensichtlich. Hier in den USA ist es nicht so. Nicht in den USA finden Sie tatsächlich Salt contains salt als Allergy Advice. Oder besonders hübsch finde ich Peanuts 100% Allergy Advice contain Peanuts. Oder auch hier so ein Beispiel, Sardinen enthalten Fisch. Also das ist etwas, was in Europa nicht möglich ist, weil offensichtliche Deklarationen nicht vorgesehen sind. Hier sehen Sie diese Empfehlung, das können Sie sich von der Homepage vom Bundesministerium so herunterladen, so ist das umgesetzt für Sie zum Herunterladen und Sie haben sich vielleicht schon mal diese Buchstabencodes gesehen und diese Buchstabencodes, auf die werden wir jetzt gleich ein bisschen näher eingehen. Das Wichtige ist, wie viel ist zu viel? Also ab welcher Menge ist es denn jetzt wirklich gefährlich für einen Nahrungsmittelallergiker, wenn zum Beispiel in einem Mehl, das für Pizzateig enthalten ist, Lupinen drinnen sind? Und hier gibt es sehr schwierig diese Schwellenwertbestimmung, ab welcher echte Allergiker wirklich reagieren. Und hier sehen Sie, wir sind bei allen eigentlich im Bereich von ungefähr 0,1 bis 1 Milligramm Protein berechnet auf das Kilogramm. Also wir sind im Parts per Million Bereich. Das heißt, wenn Sie sich herunterrechnen, ein Splitter mal in meinem Fingernagel verdünnt in zwei Badewannen. Also das sind eigentlich relativ wenige Mengen. Das Einzige, was heraussticht, wo Sie sehr viel mehr Protein brauchen, sind die Meeresfrüchte, was eigentlich erstaunlich ist, weil wir die Meeresfrüchte immer als relativ starke Allergene wahrnehmen. Also Sie brauchen offensichtlich von Meeresfrüchten echt viel Eiweiß, um überhaupt eine Reaktion in einem allergischen Patienten auslösen zu können. Und hier sehen Sie jetzt die verschiedenen Gruppen. Das erste muss man sagen, das ist eine gut gemeinte Sache, die total schlecht umgesetzt ist. Also ein Allergologe wurde sicher dabei nie gefragt, weil das sind Dinge, da fragt man sich als Allergologe, wie kann denn das passieren? Gehen wir mal zu den Dingen, die eigentlich klar sind. Getreide und Weizen. Weizenallergie ist ungefähr 10-mal häufiger als die Zöliakie. Zöliakie, ich habe gestern nachgeschaut, die Prävalenz liegt bei 0,3% in der Bevölkerung. Das heißt, das ist eine seltene Erkrankung. Weizenallergie liegt bei ungefähr 1%. Das heißt, das ist ungefähr 3- bis 4-mal häufiger. Trotzdem hat die Kategorie Weizen den Titel glutenhältige Getreide bekommen. Also das ist die Kategorie A. Schon bei der Kategorie B wundert man sich, warum Krebstiere und Weichtiere, also sozusagen die Krebstiere und die Muscheln, die eigentlich fast immer kreuzreaktiv sind, und es eben, ich habe es eben vorher bemerkt, ich habe nicht über Muschelallergie oder über Krebsallergie gesprochen, ich habe gleich Meeresfrüchte gesagt, aus allergologischer Sicht ist das eins. Warum die in zwei Gruppen getrennt worden sind, B und R, macht keinen sonderlichen Sinn. C, da sind wir beim klassischen Nahrungsmittelallergen, dem Ei, ebenso wie dem Fisch und der Erdnuss. Soja und Lupine gehören zu den Hülsenfrüchten und gehören, wenn man schon gruppieren will, eigentlich am ehesten mit der Erdnuss in eine Gruppe, wiewohl es so ist, dass viele Patienten auf Erdnüsse reagieren, nicht darauf kreuz reagieren. Soja ist bei uns in Mitteleuropa vor allem ein Problem der Birkenpollenallergie, von Birkenpollenallergikern, die auf Soja kreuz reagieren. Lupinen sind eine totale Rarität. Es gibt Einzelfälle. Weltweit hat das kaum eine Bedeutung. Warum die deklariert werden müssen, ist mir eigentlich nicht ganz klar. Hier sehen Sie das, was ich Ihnen vorgesagt habe. Kinder, wenn Sie sich fragen, ich schaue mir an, wie alt ist das Kind, wenn ich es diagnostiziere, also Hühnereiweiß- und Kuhmilchallergie, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mit dem 6. Lebensjahr circa diese Allergie verloren haben wird, so sehen Sie, dass Sie bei hier sozusagen die Grünen herausstechen, die Hühnereiweiß-, Kuhmilch-, Weizenallergie und die echte Sojaallergie, die nicht auf die Birken zurückzuführen ist, dass Sie eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 80% haben, dass das in 5 Jahren vergangen sein wird. Das heißt, diese Allergene sind meistens bei den Kindern eine vorübergehende Allergie. Ganz anders sieht es bei den Speicherfrüchten aus, bei den Nüssen, Sesam, Fisch und eben die Muschel- und Schalentiere, wo im Normalfall ist die Allergie einmal aufgetreten, persistiert die für viele, viele Jahre bis Jahrzehnte. Also hier wären die echten Allergene. Das Kapitel G, dem widme ich mich nachher noch, gehen wir weiter zu den Schalenfrüchten und Nüssen. Es ist so, bei den Schalenfrüchten ist die Mehrzahl der Reaktionen, die wir hier in Mitteleuropa sehen, eigentlich eine eher harmlose Kreuzreaktion von den Birkenpollen, gerade in die Haselnüsse hinein. Und die Kinder können ohne Probleme und auch die Erwachsenen im Normalfall zum Beispiel Schokolade essen oder Nutella oder andere so Schokoaufstriche. Der Sellerie ist auch meistens eher am Birkenpollen hängend und ist normalerweise ein nicht hitzestabiles Allergen. Der Sellerie ist selten, außer bei Rohkostfanatikern, in roher Form gegessen wird und meistens in verkochter Form, ist eigentlich auch hier die Frage, was dieses Allergen, das eher ein mildes Allergen ist, genau in der Deklarationsverordnung zu suchen hat. Senf ist zumindest in Mitteleuropa ein extrem rares Allergen, aber es werden in Frankreich relativ häufige Allergen berichtet. Sesam ist für Israel relativ typisch. Und dann kommen wir, also man muss sagen, gut, das kommt wenigstens vor, aber es ist für Österreich eher wenig bedeutend. Und dann fragen wir uns, was tut Sulfit hier? Sulfit ist überhaupt kein Allergen. Sulfit, hier gibt es nicht mal Daten, die irgendwie etwas belegen. Es wird immer wieder mit Kopfweh auf Weine, viele Weine werden konserviert mit Sulfit, eigentlich fast alle Weine werden mittels Sulfiten konserviert, aber die Datenlage, wenn man sie sich anschaut, die dahinter steht, ist extrem dünn. Also warum das hier deklariert wird, ist extrem fraglich. Aber der Gipfelpunkt an Absurdität ist eigentlich diese Kategorie G. Hier mischen wir ein echtes, ich habe Ihnen vorher gezeigt, das häufigste Nahrungsmittelallergen der Kinder, es ist immer noch die Nummer 1, die Kuhmilchallergie, die übrigens auch auf Schaf- und Ziegenmilch extrem kreuz reagiert und das nicht sinnvoll ist, ein Kind mit einer Kuhmilchallergie auf Schaf- oder Ziegenmilch umzustellen. Wenn, dann müsste man schon auf die Stutenmilch ausweichen. Zu kombinieren in einer Kategorie mit der Laktose. Die Laktose ist der Milchzucker und der Milchzucker ist überhaupt kein Allergen, ist aber einer der Hauptvertreter von den Intoleranzen und ist etwas, was völlig verschiedene Konsequenzen hat. Wenn Sie nämlich eine Kuhmilchallergie haben, ist das eine immunologische Reaktion und wie wir vorgesehen haben, kann das zu- oder abnehmen, tendenziell nimmt es eher ab mit der Zeit und es sind vor allem Kinder betroffen. Und die Konsequenz ist gar keine Milch. Also wenn Sie eine etablierte Kuhmilchallergie haben, dann ist nicht einmal in Spuren Milch erlaubt. Eine Laktoseintoleranz, alle Milchsorten enthalten Laktose. Sie könnten nicht einmal auf Menschenmilch ausweichen, weil auch menschliche Milch von menschlichen Müttern enthält Laktose. Es ist ein genetischer Zustand. Es hängt an einem Gen. Und eigentlich muss man sagen, die Fähigkeit als Erwachsener Milch verdauen zu können oder Milchzucker verdauen zu können, ist die Mutation. Und sie nicht zu verdauen zu können, ist der natürliche Zustand. Und es war halt vor 10.000 Jahren, als unsere Vorfahren begonnen haben, Milchwirtschaft zu betreiben, ein Vorteil, Milchzucker verdauen zu können. Das heißt, es sind vor allem Erwachsene betroffen, nicht die Kinder, das heißt, das ist schon einmal da ein grundsätzlicher Unterschied und kleine Mengen sind immer verdaulich. Also es ist nicht eine Nulldiät, ein bisschen ist möglich. Sie können Patienten laktosefreie Produkte, die Industrie hat sich darauf eingestellt, anbieten. Sie können auch das Enzym als Nahrungsergänzung beifügen. Das heißt, obwohl die Patienten vielleicht Bauchweh haben auf Milch, ist die Konsequenz und das therapeutische Management völlig verschieden. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, beide Dinge in eine Kategorie hineinzuwerfen. Aber das ist passiert. Damit bin ich schon am Ende. Wenn Sie an Allergien interessant oder allergischen Themen interessiert sind, lade ich Sie alle ein, zum Wörthersee-Symposium zu kommen vom 5. bis 7. Mai 2016 in Velden. Und dann bin ich, falls Fragen sind, für Fragen offen. Dankeschön.